Okay, so. Also, ein langer Tag gestern bei dir in
Salzburg. Ja, absolut. Ja, bin um 2:30 aufgestanden, dann wurde erstmal gearbeitet.
Morgens,
ja genau, dann wurde erstmal gearbeitet bis um, weiß nicht, 2:30 und dann wurde ein bisschen Bier getrunken und dann, ja, habe ich den Sonntag zum Samstag gemacht quasi.
Hast du groß gefeiert, den fulminanten Sieg?
Ja, man muss ja auch immer viel analysieren und man muss natürlich auch mal Druck ablassen. Ja, Oliver Kahn hat immer gesagt, entspannen und genauso ist es ja auch in der Formel 1, ist ja auch in der Arbeitswelt. Ich meine, wem sage ich das, Maxi? Du bist ja genauso.
Und damit herzlich willkommen zurück zur 99. Ausgabe unseres Formel 1 Boxentalks Lights Out. Mir virtuell gegenüber sitzt der noch leicht verkaterte Moritz Steidel, dem man es aber nicht ansieht, dass er leicht verkatert ist.
Ja, danke schön. Ich bin eigentlich auch gar nicht verkatert. Also ich habe einfach echt lange jetzt geschlafen und quasi diesen Mini-Jetlag, so kann man es ja eigentlich auch sagen, weil ich ja wirklich in einer anderen Zeitzone gewohnt habe.
Ja.
Und gelebt habe, so, jetzt mal auszuschlafen. Ob das dann so clever ist, dass man bis Mittag schläft, weiß ich nicht.
Mittag ist auch gut, Nachmittag, oder?
Ja, Nachmittag. Aber nein, ich bin jetzt auf jeden Fall fit und bereit für die 99. Folge. Ich finde das echt krass, 99. Natürlich mein Lieblings-MotoGP-Fahrer, Jorge Lorenzo hat ja die 99, also am Anfang seiner Karriere ja die 48, wie wir alle wissen, dann die 99. Und natürlich auch dein Lieblingspilot, Antonio Giovinazzi, auch die 99. Und das ist unsere 99. Folge mit einem kuriosen Rennen. Mal wieder, Maxi, ich weiß fast gar nicht, wo sollen wir denn da anfangen, oder?
Genau, also vielleicht fangen wir einfach mal am besten an mit der offiziellen Setzliste zum Ende, also das offizielle Ranking. Max Verstappen gewinnt das zweite Rennen von drei diese Saison und ist damit wieder alleiniger Tabellenführer in der Formel-1-Tabelle, Fahrerwertung. Zweiter Platz, Lewis Hamilton, der sich damit mal wieder vorne anmeldet. Sein erster zweiter Platz nach 2 5. Plätzen und auch der erste Podiumsplatz für einen Mercedes dieses Jahr. Und dritter, wer soll es auch anders sein, mal wieder der Fernando Alonso. Und jetzt, glaube ich, die schöne Überleitung zu den Themen, die du richtigerweise schon angedeutet hast, die das Ganze sehr kompliziert machen.
Ja.
Fernando Alonso wird Dritter, obwohl er am Ende sogar eigentlich noch abfliegt fast.
Ja, genau. Also beziehungsweise abgeschossen wurde von Carlos Sainz, der wiederum eine Strafe bekommt und so auf Rang 12 fällt. Auch Wahnsinn eigentlich, ne?
5 Sekunden Strafe und er fliegt von, ich weiß gar nicht, wie viel da dann so in der, als wieder rot wurde, wahrscheinlich 5., 6.
Ja, warte, plus 1, aber 4., glaube ich. Ja.
Oder 4. sogar, ja.
Und ist sogar Letzter geworden.
Carlos Sainz. Bei 12 Autos nur ins Ziel kommen, 8 Autos fallen aus. Im großen Preis von Australien. Den Anfang macht Charles Leclerc, der gleich in der allerersten Runde, in der Startrunde, ein Problem hat und ausfällt. Dann die erste wirklich signifikante Problematik. Vielleicht gehen wir es so durch, die Rotphasen, damit wir uns durchs Rennen hangeln, und gehen dann einzeln auf die Fahrer ein, ist dann Alex Albon, der ebenfalls abfliegt und dann so blöd gegen die Bande kracht, dass er nach hinten rollt und dabei fast noch Nico Hülkenberg abschießt.
Ja, richtig, beziehungsweise Nico ihn dann wahrscheinlich fast eher. Zum Glück nicht.
So,
eine unfassbar schwierige Situation zu handeln. Ja, genau, hat er gesagt, Nico. Ja, der hat sich auch ich habe den Funk gehört von ihm, der hat sich echt erschrocken, aber klar.
Ja, klar.
Ich meine, du bist da, keine Ahnung, was hatte der Nico drauf? Wahrscheinlich so 250, 280, wenn nicht sogar mehr. Und auf einmal, er schießt jetzt ein Auto dann direkt quasi in deinen Weg. Und das kann böse enden. Ich möchte da jetzt keine Vergleiche ziehen, aber ich glaube, wir wissen beide, was wir meinen. T-Bone quasi. Crash wird sowas genannt. Aber auf jeden Fall wird erst Safety Car, also Alex Albon geht es gut. Das ist das Allerwichtigste.
Ja, das ist genau.
Der rollt ein bisschen nach vorne auch, dann auch noch. Also, weil der wusste, glaube ich, wie gefährlich das da ist. Und genau, es gibt erst ein Safety Car. George Russell, der zu dem Zeitpunkt führender ist, weil er Max Verstappen am Start überholt hat, kommt rein, wechselt die Reifen, verliert somit Track Position und dann bricht die Rennleitung das Rennen ab. Vorteil für die, die nicht reingekommen sind, in dem Fall Lewis Hamilton auf der 1 und Max Verstappen auf der 2. Das war in Runde 7.
Genau.
Also der Crash. Und in Runde, ich glaube, 9 wird wieder gestartet. Na, 9 wird wieder gestartet.
Ach so.
Und in Runde 10, 9 wird abgebrochen und in 10 wird es dann neu gestartet. Dann dauerte es, glaube ich, 2 Runden noch, bis Verstappen an Hamilton vorbei war. Der saugt sich, glaube ich, in Kurve 9, damit der S voll ran und zieht dann außer an ihm vorbei. Wunderschön. Ja. Und dann...
Chancenlos, muss man kurz dazu sagen, chancenlos der Mercedes. Es gab ja dann in der Phase des Rennens vielleicht mal kurz die Hoffnung, vielleicht Mercedes-Comeback oder sowas. Ein Lewis Hamilton ist immer für eine Überraschung gut. Vielleicht kann er Verstappen kurz mal aufhalten, aber das war schon erstaunlich. Wieder mal, wie mit was für einer Kraft einfach dieser Red Bull diese Saison rankommt. Also er fährt auf Schienen, das ist das eine, hat keine Fehlerchen. Und er fährt einfach viel, viel schneller als seine Konkurrenz. Also das ist schon auch erstaunlich, diese Saison. Und das hat man eben, wie du richtigerweise sagst, in der Runde gesehen, wie Max Verstappen ihm vorbeifliegt.
Der hat in Runde 16 einen Vorsprung gehabt von 3,5 Sekunden. Ja. Also er hat, glaube ich, in 4 Runden dann fast eine Sekunde immer gut gemacht. Und ich glaube, ehrlich gestanden, dass die Red Bull schon sehr, sehr gut sind, aber die zeigen uns auch noch nicht. Also die müssen noch nicht mal komplett ans Limit gehen.
Ich glaube, ich habe es im Live-Feed gehört, dass Verstappen in der Phase, also eben genau da, als er Lewis Hamilton dann überholt hat, 30 km/h schneller war auf der Gerade. 30 km/h, das ist wirklich...
30 km/h.
Also, das ist viel schneller.
Irre. Also ein einziges Achillesferse ist so ein bisschen die Zuverlässigkeit, also auch im Getriebe, beziehungsweise die Power Unit oder im Hybridmotor. Hat man ja auch bei Sergio Perez gesehen am Samstag beim Qualifying-Auftritt, als die Motorbremse, glaube ich, offiziell ein bisschen zu viel Druck gegeben hat. Verstappen hat auch immer wieder über das Downshifting geklagt und bekanntermaßen hatte er auch eine Antriebswellenproblematik oder Problem in Jeddah. Also ich glaube, wenn die voll aufdrehen würden, wird das Ding vielleicht in die Luft gehen, weil es sehr am Anschlag ist, aber die müssen noch nicht mal voll aufdrehen, weil die einfach so gut sind und so schnell sind. Und im Endeffekt, so doof es jetzt klingt, aber ich glaube, dass die WM eigentlich entschieden ist.
Vorne. Ja, das ist fast unzweifelhaft so. Und ich glaube, das ist sogar anders. Jetzt driften wir ein bisschen ab, aber vielleicht handeln wir das Red Bull-Thema gleich am Anfang einmal ab, der Vollständigkeit halber. Ich glaube auch, dass es insofern nochmal anders entschieden ist als die alten Mercedes-Zeiten, wo ja auch von Anfang an klar war, okay, es wird Mercedes werden und kein anderer, weil kein zweiter Fahrer da ist, der irgendwie ansatzweise Krawall machen kann. Sergio Perez, das hat man auch wieder, so sehr ich ihn mag, im Qualifying gesehen. Er ist er ist vergleichsweise schlecht im Starten im Vergleich zu Max Verstappen und er ist nicht zuverlässig. Er ist 100% zuverlässig oder 99% zuverlässig,
aber
nicht so zuverlässig wie Max Verstappen. Das ist das
und Problem. Er ist aber nicht so schnell. Das klingt, Max Verstappen, überlegt mal, der hat ja auch gesagt, dass er in Jeddah, ist er einen Tag später angereist, weil er ein Virus hatte und er meinte, er hatte teilweise das Gefühl, glaube ich, im Vorfeld von Jeddah, dass er nur einen Lungenflügel hat, oder einen Lungenflügel weniger, also mit nur einem er war richtig angeschlagen, das hast du auch gesehen, wie er geschwitzt hat und er wird ja trotzdem Zweiter noch, obwohl er vom P15 losfährt, also ich glaube, das sagt ja auch alles und wir müssen, glaube ich, wenn der nicht jetzt Antriebswellenprobleme damals hätte, hätte er das Rennen ja auch haushoch so gewonnen, also ich glaube, es gibt an Max Verstappen nicht zu zweifeln aktuell. Sergio Perez kann froh sein, wenn er mal gewinnt und aufs Podium kommt. Heute wurde er
Sergio Perez, genau, sehe ich auch so. Vielleicht nochmal zurückzukommen auf die Chronologie. Wir sind jetzt gerade da, wo Russell falsch reingefahren ist oder dooferweise reingefahren ist und seine Strategie dadurch kaputt geworden ist oder gegangen ist. Das Gleiche gilt, wie soll es auch anders sein, natürlich auch für Ferrari, die natürlich auch reingefahren sind und mal wieder eine falsche Entscheidung treffen. Wobei man, finde ich, das ihnen ja nicht unbedingt vorwerfen kann. Sie können ja nicht riechen, dass danach rot gewedelt wird.
Ja, da hast du halt immer Pech, ne?
Ja, genau. Glück, vielleicht die Frage, also schon der kleine Teaser, das wird noch wichtig, glaube ich, dass sie da ihre Strategien kaputt gefahren haben. Die rote Flagge berechtigt oder unberechtigt, das wird ja nachher noch ein Thema werden bei den anderen beiden roten Flaggen.
Ich finde schon berechtigt, also weil da wirklich viel Debris, also viele Teile auf der Strecke lagen. Aber warum man erstens Safety Car hervorruft und dann die rote Flagge, ich hätte, glaube ich, sofort abgebrochen, aber weil das einfach stringenter ist. Also, und ich glaube, das war ja auch sehr augenscheinlich, ne? Vor allem, wenn wir jetzt überlegen, in Jeddah, um wieder den Vergleich zu spinnen, steht der Stroll in dieser Tasche da und eigentlich einigermaßen gut und da wird eine rote Flagge. Da ist ja kein Trümmerteil auf der Straße und da wird jetzt keins vorgerufen. Am Anfang erst ein Safety Car. Ja, hätte man smoother lösen können. Ich glaube aber trotzdem, Russell hätte das Rennen auch nicht gewonnen.
Weil der das ist ja auch so eine Theorie. Ja, genau.
Ja, also er sagt ja, es hätte nichts dagegen gesprochen, aber du hast ja gesehen, dann auch wie Verstappen Hamilton vorbeigezogen ist. Früher oder später wäre der Verstappen auch wieder vorbeigekommen.
Und das ist, glaube ich, ist natürlich jetzt auch so eine Biertischweisheit, aber am Ende ist es so, ihm geht halt das Auto hoch. Also ja, klar hätte er es gewonnen. Ja. Ich hätte auch das Rennen gewonnen, wenn ich ein gutes Formel-1-Auto bauen könnte. Aber kann ich halt nicht. Deswegen, also, weißt du, das ist so, ja. Okay.
Ja, in 118 musste er dann seinen brennenden Mercedes abstellen, kurz nach Start und Ziel. Gab, glaube ich, kurz ein Virtual Safety Car, aber das war kein großes Thema. Dann ist erstmal das war in Runde 18 nichts passiert.
Außer eine Sache dazu noch. Ja, gerne. Ja, eine Sache dazu noch. Es ist, soweit es jetzt richtig ist, ich übernehme das hier ungeprüft von den Kollegen von Sky, der erste Mercedes Mechanical Retirement, also Mechanikproblematik, Motorproblematik eigentlich, seit 2016.
Ja. Wow. Wow, ja, Mercedes, King of Reliability. Aber
ja, genau. Also kann, wie gesagt, ist jetzt ungeprüft und so. Ich kann es auch gar nicht richtig prüfen.
Ich glaube aber, das stimmt. Also die hatten selten bis gar keine Zuverlässigkeitsprobleme eigentlich. Das ist ja auch immer, die sind einfach stringent vorne immer gewesen und hatten nie Probleme. Aber guter Fact, schöner Fact auch. Und genau, in Runde 54 dann gab es wieder eine rote Flagge. Und zwar, weil Kevin Magnussen mit seinem rechten Hinterreifen an der Mauer hängen bleibt und der Hinterreifen abfliegt auf die Strecke und das Auto auch einen Schaden komplett im Arsch ist und dann wieder rote Flagge.
So, und da habe ich mir dann gedacht, also man muss ja kurz einmal noch so zur Vollständigkeit halber sagen, dass da sind 26 relativ ereignislose Runden dazwischen gelegen, mit wenig Bewegung, beziehungsweise schon ein bisschen Bewegung, aber jetzt nichts Bahnbrechendes. Yuki Tsunoda wurde durchgereicht nach hinten, solche Sachen sind halt da passiert.
Ja, genau.
Da haben sich vorgekämpft.
Ja.
Piastri genau, Gasly ist ganz solide gefahren, ja, genau. Ja. Piastri ist gut gefahren. Aber ein eigentlich harmloses Rennen an einem Sonntagmorgen. Und dann, Kevin Magnussen macht den Mick Schumacher. Da war ich doch ein bisschen überrascht tatsächlich und dachte mir, oh, Günther Steiner, da wird er sich aber freuen, dass er jetzt den einen offensichtlich loswerden wollte, weil er zu viel Schaden anrichtet für Gene Haas. Und das Telefongespräch von Günther Steiner und Gene Haas hätte ich gerne gehört danach.
Ja, das sieht irgendwie auch komplett komisch aus oder ganz komisch aus, weil ich glaube, der schaut aufs Dashboard und irgendwie kommt dann zu weit raus in dieser Rechtskurve und bleibt dann da hängen.
Ist jetzt auch keine Kurve, wo man ohne Fremdeinwirkung unbedingt.
Genau.
Es ist keine Wall of Champions, muss ich jetzt sagen. Also ich mag Magnussen, aber das war irgendwie, wie du schon sagst, da war er offensichtlich abgelenkt. Ein ziemlich doofer Fehler. Also ziemlich untypisch. Fehler. Aber
untypisch, ja.
Passiert, kommt auch vor, muss man
aber
sagen.
Aber, und das muss man auch nochmal sagen, auch im Qualifying schaut er ja wirklich immer schlechter aus als Nico Hülkenberg. Also ich glaube, dass der Nico langsam einen Platz im Kopf von Kevin Magnussen hat.
Oder Kevin Magnussen kann nicht so gut Australien, wobei das nicht sein kann, weil er ist ja schon mal erfolgreich mit dem Haas gefahren in Australien, in seinem ersten Rennen, glaube ich, oder so.
Ja, und der ist ja damals auf Platz im McLaren, bei seinem allerersten Formel-1-Debüt. Das war auch sein einziger Podestplatz bislang.
Genau, so, war nicht Haas, sondern McLaren, natürlich, ja.
2016?
14. 14, ja. Genau, ist auch schon krass, der fährt auch schon ewig, mit Unterbrechung natürlich, aber ja, du hast völlig recht. Und wenn wir jetzt gerade über den Haas sprechen, wir werden ihn wahrscheinlich nachher nochmal erwähnen, aber trotzdem,
14.
Chapeau, 2014 hat er sein Debüt gegeben, der Kevin, Chapeau an Nico Hülkenberg, der vor allen Dingen ein Bomben-Qualifying auch fährt, neben Alex Albon, der auch ein sehr starkes Qualifying gefahren ist, und dann im Rennen wirklich mit den guten Aston Martins ordentlich mithalten konnte.
Ja.
Also muss man wirklich sagen, Hut ab.
Die ersten Punkte für Nico Hülkenberg, Sechster. Dazu kommen wir aber danach noch, dass die sich vielleicht sogar noch mehr erhofft hätten, weil, um wieder zurückzuspringen auf diese rote Flagge, gibt dann wieder einen Start. Also viele Fahrer sagen, das Safety Car sei extrem langsam da gefahren, sodass die Reifen nicht richtig warm wurden. Und dann gab es eine ja, eine Kette an Reaktionen auf, an Zwischenfällen. Und zwar der prominenteste und erste, da räumt Carlos Sainz Fernando Alonso ab. Wirklich, der fährt immer richtig ins Auto einfach und ja, bumm, weg war er.
Ja.
Ja, und dann weiter hinten räumen sich Gasly und Ocon aus dem Rennen. Beziehungsweise da, glaube ich, war es Gasly schuld, in meinen Augen. Weil der fährt über die Wiese, über das Gravel, kommt zurück und will wieder auf die Ideallinie. Und da ist aber Ocon und dem schneiden wir einfach den Weg ab. Und Ocon räumt dann quasi den Gasly weg. Also in meinen Augen ist es ein Rennunfall. Ja, es ist ärgerlich, dass es zwei Teamkollegen sind, aber es ist eigentlich Gasly schuld.
Es ist schon Gaslys Schuld. Es ist so wie fast alles an dem Tag immer ein Rennunfall, also angefangen von dem Leclerc versus Stroll-Ding bis jetzt eben zu dem Esteban Ocon gegen Gasly-Ding, das waren eigentlich alles Rennunfälle, finde ich. Da ist jetzt keiner aufgefallen durch grob fahrlässiges Fahren oder so. Es ist aber auch, wir werden sicherlich gleich noch über die politische Dimension sprechen, diese zweiten roten Flagge, aber es ist schon auch einfach saudoof gelaufen da für alle Beteiligten. Da sind fünf Autos ausgefallen. Totales Chaos, völlig umsonst, muss man ja am Ende sagen, weil es hat ja dann doch gar nichts gebracht, dass sie nochmal neu gestartet sind. Vielleicht einmal kurz noch zur Vollständigkeit, danach wurde das Rennen wieder geredflaggt und dann auch unter Safety Car beendet, das, was man eigentlich verhindern wollte, mit dem Restart bei der zweiten roten Flagge.
Genau.
Und ich glaube, da kommen wir jetzt dann auch zum Entscheidenden eigentlich an diesem Sonntag, jetzt ist es Montag, wo wir aufnehmen, aber bei diesem Rennwochenende, diese zweite rote Flagge, also nach der Magnussen-Geschichte, findest du, dass die angebracht war? Würdest du, auch ohne jetzt zu wissen, was danach passiert ist, wieder auf rote Flagge entscheiden?
Das ist natürlich die Gretchenfrage jetzt. Also meinst du, ob ich die Magnussen-rote Flagge hervorgerufen hätte?
Genau, weil es gibt ja auch so. Ja, oder sag du zuerst, bevor ich auflöse.
Also ich fand, das lag da schon ziemlich ungünstig, dieser Reifen. Also man muss auf jeden Fall so, also Safety Car, also dass da was gemacht werden muss, ist eh klar. Aber ich finde eigentlich, ich fand es in Ordnung, dass eine rote Flagge da rauskommt. Also weil die Sicherheit dann schon vorgeht und das lag da wirklich sehr ungünstig. Und ich meine, das Geile bei meiner roten Flagge ist, das gibt es in anderen Motorsport-Kategorien, zum Beispiel in der Indycar ja viel, viel öfters, dass du danach immer einen stehenden oder fliegenden Start hast, der meistens sehr spannend ist. Und ich finde, zur Spannung her, ja, alles okay. Aber klar, dass sich die Teams, je nachdem, wo du im Feld bist, dass sie das anders wünschen. Die Frage ist eher mit dem Safety Car, ob das wirklich so langsam ist. Weil mit den Reifen, also ich glaube, es war schon ein Riesengrund, dass sie viele verbremst haben. Und dass es dann so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich glaube, da sollte man eher viel ansetzen. Dass jeder da mit warmen Reifen um die ersten paar Kurven kommt.
Mal denn da raus. Ja. Die Frage oder die subversive Thematik, auf die ich da abziele, ist das, was du auch schon ein bisschen angedeutet hattest, nämlich also diese zweite rote Flagge, sagen wir mal, offiziell wurde sie gewunken und es scheint, also das ist ja auch ein legitimer Grund, ganz wie du sagst, finde ich, nämlich Sicherheit. Da waren offensichtlich Felgenteile, also extrem scharfkantige Teile auf der Fahrbahn auch, die mussten weggeräumt werden. Wenn da einer mit, das ist ja eine ähnliche Stelle, mit 250 km/h drüber brettert, dann ist das einfach saugefährlich, wenn er sich die Reifen aufschlitzt.
Eben.
Diese rote Flagge wurde aber schon, glaube ich, auch ganz bewusst so gemacht, damit man eben diesen stehenden Start dann wieder hat. Und vielleicht ist dann die weitergehende Frage, muss ein stehender Start passieren? Kann man es vielleicht auch als fliegenden Start machen oder beendet man das Rennen einfach vorm Safety Car? Und diese Optionen, glaube ich, wurden mir persönlich zu schnell verworfen. Ja. Wurde zu schnell gesagt, auf gar keinen Fall unter Safety Car beenden ein Rennen, ist schlecht für die Publicity, auf gar keinen Fall, aber wir machen auch keinen fliegenden Start, weil schaut nicht so geil aus wie ein stehender Start. Ich finde, da bin ich aber natürlich wahrscheinlich auch sehr oldschoolig geprägt oder sowas und habe halt überhaupt nichts mit US-Rennsport am Hut. Ich finde, ein stehender Start ist eigentlich, sollte immer nur am Anfang von einem Rennen sein. Und nochmal einen stehenden Start, das ist so, wie wenn ich irgendwie sagen würde beim Fußball, okay, jetzt gibt's Verlängerung und übrigens steht's wieder 0-0. Oder okay, das ist beim Fußball ein bisschen ein schlechtes Beispiel mit Verlängerung, aber so, weißt du, wie ich meine? Ja. Jetzt ist 80. Minute und wir machen alles wieder 0-0, nächstes Tor entscheidet. So, das finde ich irgendwie blöd. Das nimmt alles weg. Weißt du, einer fährt da so ein sensationelles Rennen im Zweifel, so Nico Hülkenberg, und steht dann plötzlich wieder mit allen anderen, die direkt hinter ihm sind. Ich finde, das sollte so weitestgehend vermieden werden, auch wenn ich verstehe, dass natürlich die Formel 1 das Interesse daran hat, so wie du es ja auch sagst, und das ist ja auch spannend oder kann spannend sein, dass man quasi das Ganze nochmal neu schaffelt. Alle Karten werden neu gelegt. Ja, du hast nochmal gute Videos, nur gute Bilder von einem coolen Start und so. Jetzt ist es gestern nach hinten losgegangen. Genau. Blöd. Muss auch nicht so sein. Aber ich finde schon, ein stehender Start sollte eigentlich jetzt nicht so häufig gemacht werden.
Finde ich eine interessante Aussage oder Meinung auch. Das ist vielleicht, also deine Meinung ist ja wirklich, dass man eigentlich nur einen stehenden Start am Anfang haben sollte. Start ist stark quasi, ja. Ja, wenn du aber sagst, du willst mehr Action reinbringen, finde ich, so wie sie es jetzt gelöst haben, schon auch richtig. Aber klar,
das stimmt schon.
Das Rennen wäre safe, hinter Safety Car zu Ende gegangen, wahrscheinlich bis es alles weggeräumt worden wäre. Von dem her, ich glaube, der Ansatz, es nicht hinter dem Safety Car zu Ende gehen zu lassen, den finde ich immer eigentlich den richtigen, weil im Endeffekt zahlen ja auch die Zuschauer dafür, dass sie Renn-Action sehen. Vielleicht sollte man aber auch, das haben wir auch schon mal besprochen, da andere Modelle besprechen, wie es zum Beispiel in der Formel E gibt, dass man dann sagt, okay, jetzt ist so und so viel hinter dem Safety Car gefahren worden, ihr habt euch so und so viel Sprit gespart und deswegen hauen wir nochmal plus 2 Runden drauf.
Genau, das finde ich auch. Das finde ich auch. Wobei da dann bestimmt auch wieder die Problematik ist, ob du das dann wirklich so gut konstruieren kannst. Und dann heißt es wieder, ja, wir haben doch nicht so viel Sprit. Weißt du, da ist dann auch wieder so,
Traue
der Vier ist bei sowas nicht viel zu, ehrlich gesagt, wie die ihre Regeln immer so on the go entscheiden. Eine Sache noch.
Ja.
Erstens klingelt bei mir gerade was im Hinterkopf. Ich erinnere mich bei diesem katastrophalen fliegenden Start in, ich glaube, Monza.
Mugello.
Oder Toskana. Mugello was?
Ja.
Wo Antonio Giovinazzi quasi aufgespießt wurde von hinten. Damals habe ich noch groß gesagt, ja, auf gar keinen Fall fliegende Starts, das ist ja bescheuert. Auf jeden Fall stehende Starts. Also fairerweise. Und ich glaube, was mich ja eher stört, natürlich als alter Kritiker, ist natürlich die Amerikanisierung daran, ne, dass offensichtlich so ein bisschen versucht wird, das, was du ja auch richtigerweise sagst und was ja auch an sich gut ist, das muss spannend gehalten werden. Mhm. Ich finde nämlich schon, ich finde schon, wenn ich ein Formel-1-Ticket kaufe, muss ich in Kauf nehmen, dass ein Rennen auch einfach unter Safety Car beendet wird. Das gehört zum Sport, weißt du? Also das ist Teil davon. Ich kann ja auch nicht erwarten, dass es bei Glatteis trotzdem noch gefahren wird. Also,
gut, ich verstehe, was du meinst. Aber der Ansatz sollte immer sein, dass es unter Grün zu Ende geht. Und da muss man vielleicht nochmal kreativer werden und eben jenes zum Beispiel Formel-E-Modell einführen. Beispiel.
Ja, das sehe ich auch so.
Das Risiko hast du im Motorsport. Auf jeden Fall
wurde
dann ja nochmal gestartet, aber hinter dem Safety Car quasi. Runde 57 sind die Autos in die Box gefahren, wegen der roten Flagge. Und dann gab es nur noch eine Runde, die quasi die 58. Runde, und die wurde dann hinter dem Safety Car gefahren, beziehungsweise unter Gelb beendet. Safety Car fährt rein. Und Max Verstappen gewinnt so das Rennen vor Lewis Hamilton und Fernando Alonso. Carlos Sainz, der sich furchtbar aufgeregt hat, dass er schon im Vorfeld die 5 Sekunden Strafe bekommt, weil er quasi auch keinen Puffer raus. Er hätte ja sonst gepusht wie sonst was, wenn das Rennen unter, also nochmal richtig gefahren wird, dann hätte er wahrscheinlich gepusht, damit er die 5 Sekunden Strafe, die er ungerecht findet und die er am liebsten auch nochmal selbst diskutiert hätte, dass er die nicht bekommt, beziehungsweise dass die Konsequenzen mindert, konnte er natürlich nicht, außer möglichst nah ranfahren an seine Kontrahenten, damit er möglichst wenig von diesen 5 Sekunden dann verliert, hat aber im Endeffekt nichts gebracht. Haas hat dann noch Protest eingelegt, und zwar gegen das gesamte Resultat, also wo quasi gewertet wird, weil er nämlich dieser letzte Neustart quasi, ich zitiere es, nach langem Warten entscheiden, die Reihenfolge von vor dem Neustart wiederherzustellen, den Grand Prix in den letzten noch verbleibenden Rennrunden zu starten und unter Gelb zu beenden. So hat mir es nämlich in unseren Highlights auch gesagt. Und also quasi zählt vom Neustart und nicht nach Sektor 1 oder nach der zweiten Safety-Car-Linie, sondern ab dem letzten Restart, also eben in Runde, wann war das dann? 57. Ja, das Protest wurde abgeschmettert. Genau. Die FIA sagt aber auch, vielleicht hätte man das auch, also vielleicht haben sie recht, aber sie haben es jetzt so gelassen. Und außerdem, das Letzte, was ich noch sagen wollte, ist, Pierre Gasly hat keine Strafe bekommen, oder beide Alpines haben keine Strafe bekommen, wie auch immer man das jetzt wertet. wäre für Gasly auch sehr ärgerlich gewesen, weil wenn er einen Strafpunkt bekommen hätte, hätte er ein Rennen aussetzen müssen, weil mit 12 Strafpunkten musst du einmal auf die Ersatzbank.
Und das will was heißen, wenn du als Pierre Gasly auf die Ersatzbank musst. Ich wollte gerade mal gucken. Das würde nämlich dann Jack Doohan freuen, den australischen Rennfahrer, sofern der Testersatzfahrer wirklich auch genommen wird. Vielleicht gibt ja doch ein Daniel Ricciardo zum Beispiel ein Comeback. Who knows? Aber genau, einfach mit Blick auf die Zeit. Gut, dass du diese Haas-Geschichte nochmal abgedeckt hast. Trotzdem, dieses Rennen spielt einige interessante Leute in die Top 10, nämlich namentlich eben Nico Hülkenberg, vor allen Dingen aber die beiden McLarens, die, glaube ich, unter normalen Umständen keine Punkte geholt hätten, auch wenn Oscar Piastri ein richtig starkes Rennen gefahren ist, der seine ersten Punkte in seiner Karriere holt. Guan Yu Zhu und Yuki Tsunoda kommen auch in die Punkte. Für Yuki Tsunoda ist es, glaube ich, auch ein Geschenk Gottes, weil der hat wirklich ein schlechtes Rennwochenende gehabt, beziehungsweise ein schlechtes Rennen vor allen Dingen. Hoffnungslos unterlegen in seinem Alpha Tauri. Und für die ist es auch sehr bitter, wenn wir mal einen ganz kurzen Blick aufs Konstrukteurswertung werfen wollen, weil die sind jetzt punktgleich mit Williams, letzter. Und so ein Rennen ist ja immer so ein kleiner Joker quasi. Und da haben sie leider zu wenig Punkte rausbekommen, im Gegensatz zum Beispiel zu McLaren, die eben jetzt durch den 8. und 6. Platz ihre ersten 12 Punkte sammeln und dann sich gleich deutlich wegsetzen von denen. Also insofern, so viel noch dazu. Weißt du, wer auch schon richtig weit weg ist? Von dir in Sachen Punkten.
Ja. Ja, das bin du ich. Im Fragespiel.
Ich im Fragespiel. 7-2 steht es im Fragespiel. Nach bisher 3 Rennen. Und Moritz, ich würde mal sagen, ich baue das heute auf. In unserem Fragespiel, in dem wir uns 2 Fragen stellen. Eine leichte, eine schwere. Die schwere gibt 2 Punkte, die leichte gibt 1 Punkt. Du darfst dir wie immer als erstes deine Frage aussuchen.
Wie immer die Schwere, bitte.
Wie immer die Schwere. Es ist der große Preis von Australien. Der hat lange Tradition in der Formel 1. Und meine Frage an dich ist, oder vielleicht andersrum noch, es wird ja immer ein offizielles Plakat eingeführt für die Formel 1. Wir hatten ja letztes Jahr
ja, Singapur. Ja.
Genau. Und ich wollte dich mal fragen, es ist übrigens der 37. große Preis von Australien gewesen. Wer war dieses Jahr auf dem Plakat des offiziellen großen Preises von Australien, also Melbourne-Plakats? Jetzt pass auf, ich gebe dir noch einen Tipp. Die Frage lautet nämlich, welcher Fahrer ist nicht auf dem offiziellen Plakat für die Saison 2023 von Australien? A. Charles Leclerc, B. Lewis Hamilton oder C. Oscar Piastri?
Also Piastri wird sicher drauf sein. Ja, und, also schätze ich jetzt mal, und deswegen glaube ich, dass es Charles Leclerc ist.
Der nicht drauf ist.
Der nicht drauf ist.
Und Lewis Hamilton ist drauf.
Ja, weil Lewis Hamilton einfach 7-maliger Weltmeister ist.
Ja, damit hast du recht. Damit hast du recht.
Wie kommt man auf solche Fragen?
Es ist tatsächlich Oscar Piastri drauf, neben natürlich Max Verstappen und Lewis Hamilton. Es ist aber, glaube ich, ich kann dir ja mal kurz den Bildschirm teilen.
Ja, das hilft mir jetzt natürlich auch, hilft bei dem Podcast immer, wenn du den Bildschirm teilst. Also.
Ja, aber für dich interessant.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Maxi teilt gerade seinen Bildschirm. Wir machen hier ein bisschen Radio. Und was sieht man auf dem Plakat? Einen Ferrari. Das ist sogar Charles Leclerc.
Das ist Charles Leclercs Ferrari. Darauf wollte ich nur hinaus. Ja, okay. Gut. Aber nur sein Ferrari, nicht er. Die anderen drei sind prominent im Hintergrund.
Du hast. Ja, man hat 3 Gesichter gesehen. Aber als Auto hat man den Charles Leclerc Ferrari gesehen. Also, genau, ich würde es an deiner Stelle mit den Plakaten echt lassen.
Nee, das ist jetzt schon, das passt jetzt hier schon.
Ah, also, ja, gut.
Okay. Ja. Gut. Dann
haben wir auch schon ein Cover für unser Instagram-Post.
Ja, stimmt. 7-4 steht's.
7-3.
Ich bekomme bitte meine
schwere Frage.
Ja, 7-4. Und ich bekomme meine leichte Frage, bitte.
Okay, und zwar: Wie oft gab es in der Geschichte der Formel 1 bereits 3 rote Flaggen in einem Rennen? A. Noch nie. B. Einmal oder C. 2-mal?
Das habe ich mich auch schon gefragt. Und ich sage, das gab es bisher 2-mal.
Es gab es noch nie. Das war das allererste Mal, dass es auch 4, eigentlich 4 Restarts gibt. Oder es gab schon oft 4-mal 3 Neustarts, also 2 rote Flaggen. aber es gab noch nie drei rote Flaggen in einem Formel-1-Rennen.
Ja, unterstützt ja ein bisschen meine Hypothese, die ich vorhin geäußert hatte, dass das irgendwie ein bisschen untypisch überhand nimmt gerade. Es steht 7-4, du bekommst eine leichte Frage und zwar, Lewis Hamilton war eine Zeit lang in Führung in Australien.
Und auf dem Plakat auch zu sehen.
Ja, ganz prominent mit Gesicht. Und dementsprechend wäre meine Frage an dich, die wievielte Saison insgesamt führte Lewis Hamilton mindestens eine Rennrunde an? A, die 16., B, die 17. oder C, die 18.
Sag nochmal die Frage, also
die wievielte Saison führte Lewis Hamilton mindestens eine Rennrunde an?
16, 17, 18. Ja gut, er
16, ist 17, 18.
Es ist seine, also 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sind wir bei 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, sind wir bei 12, 15, 17. Also seine 17. Saison ist es.
Also, es ist seine 17. Saison, ja, also aber wie viele Rennrunden hat er davon angeführt?
Also mindestens eine Rennrunde, meinst du? 17 Mal. Ja. Also in jeder, ich glaube, in jeder Saison hat er mindestens einmal eine Rennrunde angeführt.
Stark. Sehr gut. Richtig. 7-5.
Ja, schön mit vielen Zellen. Du dachtest jetzt einmal, jetzt muss er nachrechnen und da verhaspelt er sich oder das kriegt er nicht hin. 7-5, so.
Ja. Ja. Moritz zählt mit Fingern, das möchte ich nur einmal noch ins Mikrofon.
Ja, aber gut. Ich bin echt schlecht in Mathe. Ja. Kann vieles, aber es ist so wie Kochen. So. Das
kognitive Fähigkeiten.
Ich probiere es, aber es macht mir auch nicht Spaß und ich habe andere Talente. Apropos Kochen, ich muss gleich hier nur wieder einen Herd anschmeißen. Aber Gott sei Dank habe ich ein iPhone und es gibt die MYAM-App.
Okay, ich krieg noch meine schwere Frage, bitte, beim Stand von 7-5.
Yes. Und zwar, Oscar Piastri holte gestern seine ersten Formel-1-Punkte. Ein spezieller Tag, nicht nur für ihn, denn es war zeitgleich auch der Geburtstag einer australischen Formel-1-Legende. Wer hatte gestern Geburtstag? War das A, Sir Jack Brabham? War das B, Alan Jones? Oder C, Mark Webber?
Mark Webber wäre nett gewesen, weil Mark Webber ist der Manager von Oscar Piastri.
Genau.
Das hätte ich, glaube ich, mitbekommen.
Klingt es aber auch untergegangen in all dem Chaos.
Ich glaube, es war Jack Brabham.
Es ist leider richtig.
Ja, stark. Ja, 50-50, ehrlich gesagt. Aber.
Ja, und der hat, Oscar Piastri hat, glaube ich, auch den Jack Brabham Nachwuchspreis gewonnen. Ich glaube, zweimal. Und ist natürlich Australier, dreimaliger Weltmeister, also der eigentlich der erfolgreichste Australier rein nach den Weltmeistertiteln aller Zeiten. Und eine schöne Abrundung vom gesamten Rennwochenende, dass Oscar Piastri bei seinem ersten Heimrennen, das erste Formelrennen, auch was er jemals in Australien bestritten hat, seine ersten Punkte holt an dem Geburtstag von Sir Jack Brabham.
Wahnsinn. Das ist noch schöne Schlussworte. Ich hätte noch ein Thema, aber ich glaube, das machen wir einfach nächste Woche. Beziehungsweise jetzt haben wir ja ein bisschen Zeit in einer der Zwischenfolgen. Das ist ein tiefer greifendes Thema, je nachdem, wann wir aufnehmen. Bei unserer 100. Folge vielleicht sogar, die dann das nächste Mal ansteht. Moritz, es ist mir wie immer eine Freude gewesen. Falls ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns auf allen Streaming-Plattformen, damit ihr die Folge nicht verpasst. Mhm. Oder ihr folgt uns auf Instagram, Moritz.
Ja, und zwar unter @lightsout_F1boxentalk.
Ohne das am besten.
Kannst du ja rausschneiden.
Kann ich, super, ja. Genau, cool, das hat mich gefreut. Ein wilder Ritt in der Formel 1, ein wilder Ritt durch diesen Podcast. Vielen Dank, dir verbleiben wie immer die berühmten letzten Worte.
Es sind erstmal drei rennfreie Wochenenden, die vor uns stehen. Liegt daran, weil eigentlich dazwischen der große Preis von China hätte stattfinden sollen, wegen Corona, aber erneut abgesagt wurde. Und deswegen sehen wir uns in Baku Ende April, am letzten Aprilwochenende. Und da gibt es dann auch den ersten Sprint der Saison und vielleicht auch ein neues Qualifying-Format. Bislang ist das Qualifying am Freitag und am Samstag der Sprint. Und der Sprint gibt dann auch die Startreihenfolge für den Sonntag. Das soll jetzt ausgegliedert werden, sodass nur am Freitag für Sonntag gefahren wird und am Samstag komplett eigenständig ist. Wie, wo, warum, erklären wir euch in der nächsten Folge. Deswegen bleibt dran. Es ist nämlich auch unsere 100. Podcast-Folge mit einem ganz speziellen Gast. You know what I need, want you to see everything, want you to see everything.